Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut Johannes Schwilden. Mein heutiger Gast ist Tessa Ganzerer, 44 Jahre alt aus Nürnberg. Sie ist gelernte und studierte Forstwirtin und ist ohne ihre Chucks nicht denkbar. Sie war 7 Jahre Landtagsabgeordnete für die Grünen in Bayern. 2019 outete sie sich als trans und war damit die erste Transfrau in einem deutschen Parlament. Seit diesem Jahr ist sie Bundestagsabgeordnete und vertritt die Menschen im Bundestagswahlkreis Nürnberg-Nord. Herzlich willkommen, Tessa Ganzerer.
Schönen guten Morgen, hallo.
Und wir kennen uns ja schon etwas länger, deswegen bleiben wir auch bei unserem Du, weil sonst wechseln wir irgendwie, glaube ich, durcheinander. Ist das okay für dich?
Ja, ich denke, das ist okay, ja.
Erstmal jetzt zum Reinkommen in den Podcast ein paar kurze Fragen. Warst du, seitdem du Abgeordnete bist, schon mal im Berliner Berghain?
Nein, also ich bin bisher noch kaum aus dem Regierungsviertel rausgekommen, muss ich gestehen.
Hattest du denn schon mal einen Abend, wo du wirklich Zeit hattest, jetzt Berlin auch mal als kulturelles, als Ausgehstadt zu sehen und was zu erleben?
Also ich habe die eine oder andere Stunde in einem Café verbracht, aber oder abends mal mit einer guten Bekannten essen gehen. Aber so richtig Kultur zu erleben, soweit bin ich noch nicht. Ich bin auch momentan immer noch im Hotel untergebracht. Erstmal muss das Abgeordnetenbüro richtig laufen und dann suche ich mir irgendwo kleine Wohnung und dann ist Zeit, auch mal Berlin privat kennenzulernen.
Wie ist die Wohnungssuche in Berlin?
Also ich habe erst langsam meine Fühler ausgestreckt. Wie gesagt, die ersten Wochen war ich schwerpunktmäßig damit beschäftigt, das Büro zum Laufen zu bringen. Der Deutsche Bundestag ist ein Riesenapparat, enorm große Verwaltung. Und es ist echt mühsam, sich da durch die ganze Bürokratie durchzuschlagen, bis man mal überhaupt einen Raum zur Verfügung hat, in dem man arbeiten kann. Noch nicht einmal die Festnetznummer ist an mein Gerät in meinem Büro verbunden. Und von dem her war für mich jetzt noch kaum Zeit, mir eine Wohnung zu suchen. Aber als Transperson mit noch nicht vollzogener Personenstandsänderung gestalten sich auch solche vermeintlichen Alltagssituationen äußerst kompliziert.
Weil, kannst du das mal beschreiben?
Weil es heute Standard ist, nicht nur auf dem Wohnungsmarkt in Berlin, sondern auch in vielen anderen Städten, dass man, um überhaupt erst einmal einen Besichtigungstermin zu bekommen, zahlreiche Unterlagen einreichen muss. Von Schufa-Auskunft bis Mitschulden, Freiheitsbescheinigung oder dann eben ein Nachweis der Grundsteuer, wenn man eigene Wohnung hat und Personalausweis und das jedes Mal Erklärungsnöte und Erklärungssituationen sind, warum diese Dokumente zu seiner eigenen Identität nicht passen.
Oh Mann, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass das schnell, dass sich das verändert. Und jetzt kommen wir schon mal in das erste große Thema, nämlich der Koalitionsvertrag. Da erst auch nochmal an dich, aber auch an alle Beteiligten herzlichen Glückwunsch an die sauberste und eleganteste Regierungsbildung der letzten Jahre. Welche Tipps kannst du der CDU und CSU aus deiner Perspektive jetzt mal geben, wie man das richtig macht mit einem Koalitionsvertrag?
Also ich glaube, die CSU hat einiges zu lernen. Und das Erste, was sie zu lernen hätte, wäre, wie man Wahlen richtig verliert. Und zwar mit Anstand. Und dann auch, wie man ja Koalitionsverträge verhandelt, nämlich in einer vertrauensvollen Basis. Und dieses Vertrauen, glaube ich, ist die Grundlage für wirklich auch gute Zusammenarbeit. Und deswegen bin ich wirklich frohen Mutes, dass hier diese Ampelkoalition eine wirklich stabile Regierung bilden wird.
Wie hast du die Zeit dieser Verhandlungen erlebt?
Ja, also es war für mich sehr intensive Zeit. Es ging ja nach dem Wahlsonntag gleich nahtlos weiter mit Telefoninterviews, Kofferpacken am Montag nach dem Wahlsonntag gleich nach Berlin, die ersten Fraktionssitzungen und ein enormes Medieninteresse. gleichzeitig das Abgeordnetenbüro im Bayerischen Landtag aufzulösen, abzuwickeln und in Berlin anzukommen. Ich selber war ja nicht in dem Verhandlungsteam dabei, sondern eher in zweiter Reihe. Und da haben wir zwar sehr gut regelmäßig Wasserstandsmeldungen bekommen und konnten auch Input liefern, aber ich war da nicht direkt vorne mit dabei bei den Verhandlungen.
Wolltest du das nicht, weil du gesagt hast, das ist, oder wie bist du in diese Rolle, wie du ja gesagt hast, zweite Reihe, wie bist du da hingekommen?
Also wie bin ich da hingekommen? Unsere Fraktion ist ja unglaublich gewachsen, mit 118 Abgeordneten, über die Hälfte neue, auch viele ohne Parlamentserfahrungen. Und bei solchen Sondierungsteams ist es ja immer so, dass die Partei aussucht, dass die auch hälftig besetzt wird, natürlich mit Mitgliedern der Fraktion, weil die eben diesen Vertrag dann auch in den nächsten Jahren umsetzen müssen und dieses Regelwerk dann eben auch wirklich dazu stehen, aber auch mit Expertise aus der Partei. Und da war es eben auch wahnsinnig wichtig, zum Beispiel bei der Außenpolitik, bei der Europapolitik Expertise aus der EU-Fraktion zu bekommen oder Regierungsmitglieder aus Landtagsfraktionen, die in Bundesländern regieren, dann ist es so, dass man da die Leute mit den meisten Erfahrungen sucht und deswegen war ich jetzt nicht im Sondierungsteam mit dabei.
Ich habe mir die vergangenen Koalitionsverträge nochmal angeguckt, das ist ganz interessant. Die allerersten der Bundesrepublik, die sind nicht mehr verfügbar, aber der erste, den man findet, der ist vom 20. Oktober 1961, CDU, CSU und FDP. 9 Seiten ist der lang. Eurer ist jetzt 178 Seiten lang. Findest du, was bedeutet das, dieser Unterschied in dieser Länge?
Also ich finde, dass hier mit dem detaillierten Koalitionsvertrag halt auch sehr, sehr viel erklärt wird und wirklicher genauer Fahrplan. Und es ist dann immer schwierig, alles, was nicht wortgenau im Koalitionsvertrag steht, in den 4 Jahren der Legislaturperiode dann schwierig, nochmal nachzuverhandeln oder umzusetzen. Und von daher finde ich es gut, dass er wirklich in allen Punkten so detailliert ist.
Die Überschrift des Koalitionsvertrags lautet: Mehr Fortschritt wagen. Was bedeutet das für dich erstmal persönlich? Was heißt mehr Fortschritt wagen?
Also für mich bedeutet das, dass damit genau das umgesetzt wird, wofür ich angetreten bin, nämlich, dass wir nach 16 Jahren Stillstand in der Bundesrepublik in der zukünftigen Koalition wirklich die großen Zukunftsaufgaben angehen, dass wir die Herausforderungen in Sachen Klimaschutz wirklich anpacken, dass wir uns ernsthaft wirklich um den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen kümmern, dass wir aber auch für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und für ein gutes gesellschaftliches Miteinander und eben genau dieser ökologisch-soziale und gesellschaftliche Aufbruch, den verbinde ich mit diesem Koalitionsvertrag.
Und Fortschritt für dich persönlich? Hat sich dieser Fortschrittsbegriff irgendwie gewandelt? Also wenn du zurückdenkst, weiß ich nicht, mit 15, mit 16, mit 18, da hieß Fortschritt für dich das. Und jetzt heißt es vielleicht was ganz anderes?
Für mich heißt dieser Koalitionsvertrag, dass wir in den nächsten 4 Jahren ganz, ganz vieles ansetzen, was ja schon vor, oh mein Gott, vor 23 Jahren Thema war, als ich 98 bei den Grünen eingetreten bin und wo es damals schon an der Zeit war, nach 16 Jahren Helmut Kohl-Regierung diese verstaubte Bundesrepublik aufzubrechen.
Ich finde das, wie soll ich das sagen, also ich finde, dass die Ästhetik, die Verhandlungen der verschiedenen Koalitionspartner, die stehen, finde ich, wirklich auf Aufbruch. Da sieht man was Neues. Gleichzeitig ist ja die SPD die letzten 16 Jahre, also die waren ja die Hälfte von dem, was du ja jetzt gerade noch Stillstand genannt hast, quasi. Also wie siehst du da die Rolle der SPD?
Das Leben ist ja sehr oft kein Wunschkonzert und zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, dass auch ich mir für die nächsten 4 Jahre in manchen Bereichen deutlich mehr erhofft und gewünscht hätte, also gerade im Bereich sozialer Gerechtigkeit. wenn man das Land gestalten möchte, dann heißt es, Verantwortung zu übernehmen, dann auch Bündnisse einzugehen. Und das kennt jeder, der in einer Beziehung lebt, dass man in einer Beziehung ja Kompromisse schließen muss. Und ich glaube, für die SPD waren die letzten Jahre in der Großen Koalition, da war die Union wirklich wie bleierne Fesseln. Und nichtsdestotrotz war die Beteiligung der SPD in der Großen Koalition in manchen Bereichen in den letzten Jahren nicht vergeben. Ich erinnere nur an die Einführung des Mindestlohns. Was war das für ein langer Kampf? Und unter Schwarz-Gelb war das absolut unmöglich. Erst die darauf wiederfolgende Große Koalition hat die Einführung des Mindestlohns möglich gemacht. Aber es hat halt nicht gereicht, wirklich für einen armutsfesten Mindestlohn zu sorgen in der Großen Koalition. Das ist aber jetzt in der neuen Ampelkoalition wirklich möglich. Dieser armutsfeste Mindestlohn von 12 Euro, finde ich, ist das Mindeste, was Menschen für ihre Handyarbeit verdient haben, dass sie nämlich wirklich in Würde davon leben können. Und allein das wird die Lebenswirklichkeit von Millionen von Menschen auf einen Schlag per Bundestagsbeschluss deutlich besser stellen.
Wie sehr hast du dich über den Satz, wir werden das Transsexuellengesetz abschaffen, durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen, gefreut?
Ich glaube, ich kann meine Freude noch gar nicht richtig in Worte fassen. Ich bin ja gestern auch nicht gleich dazukommen, die über 100 Seiten in einem Satz durchzulesen, sondern es waren immer absatzweise unter an Telefonkonferenzen, Videoschalten etc. Von dem her war das jedes Mal, wenn ich einen neuen Absatz angefangen habe, waren das echte Glücksgefühle. Und gerade der Bereich Queerpolitik, das ist für mich ein wunderbares Geburtstagsgeschenk, also nachträglich, nachdem mein eigener wirklicher Geburtstag am 23. November war, 23. November vor 3 Jahren, als ich die Diagnose vom Psychologen bekommen habe, ist dieser Absatz wirklich ja wunderschönes Geschenk. Und ich habe gestern mit Menschen telefoniert, die haben geheult. Ich habe Bilder gesehen von Menschen, die hatten wirklich Tränen in den Augen über die Passagen, nicht nur im Bereich Transsexuellengesetz. Und gerade im Bereich Gesellschaftspolitik weckt es für so, so viele Menschen wirklich ganz große Hoffnung, diese neue Regierung.
Kannst du mal ganz kurz vielleicht Menschen erklären, die den zu transsexuellen Gesetz, Selbstbestimmung und sowas, die vielleicht nicht so ganz genau wissen, um was es da geht. Was waren oder was sind die bisherigen Probleme, wenn man sein Geschlecht selbst bestimmen möchte und das eben in einer Differenz mit dem, was bisher im Personalausweis drin steht? Was für Hürden oder was für Probleme gab es da und gibt es bisher?
Also ich möchte erst mal richtig stellen, dass nur jeder Mensch, wirklich jeder Mensch nur für sich sein Geschlecht wirklich oder über sein Geschlecht Auskunft geben können. Und es ist keine Wahlentscheidung. Wir sind so geboren, wir haben uns das nicht ausgesucht. Wir sind einfach so. Und das Grundproblem liegt daran, dass obwohl es dieses Phänomen Transgeschlechtlichkeit schon immer gab, in der westlichen Welt wir über Jahrhunderte stigmatisiert wurden, das Thema tabuisiert und wir auch im Nachkriegsdeutschland über lange Zeit überhaupt nicht rechtlich anerkannt wurden. Einhergehend mit der zunehmenden Anerkennung der Rechte von transgeschlechtlichen Menschen ging aber eine Psychopathologisierung. Wir wurden als psychisch krank abgestellt und dieses Transsexuellengesetz aus den 80er Jahren atmet einen dunklen Geist schrecklicher deutscher Vergangenheit, nämlich einen Geist, als der Staat bestimmt hatte, welche Ehen annulliert werden müssen, welches Leben lebenswert ist, welches Leben sich fortpflanzen darf. Und demnach mussten nach der ursprünglichen Fassung transgeschlechtliche Menschen ihre Ehe annullieren. Sie mussten eine geschlechtsangleichende Operation vornehmen, den Nachweis führen, dass sie wirklich unfruchtbar sind. Und diese Bereiche sind bereits vor Jahren vom Bundesverfassungsgericht als grundgesetzwidrig erklärt worden und dürfen nicht mehr vollzogen werden. Gleichwohl ist aber der Abschnitt zur Zwangsoperation immer heute noch im Gesetzestext, weil in den letzten 10 Jahren die Politik, die unionsgeführte Bundesregierung, sich für grundgesetzkonforme und menschenrechtskonforme Ausgestaltung des transsexuellen Gesetzes nicht interessiert hat. Geblieben ist bis heute noch diese Zwangsbegutachtung, dass wir, damit der Staat uns als den Mensch anerkennt, der wir sind, einen Antrag bei Gericht stellen müssen, einen ausführlichsten Trans-Lebenslauf vorlegen und 2 psychologische Gutachten über uns ergehen lassen müssen. Und das ist so dermaßen gegen die Menschenwürde, das ist so dermaßen gegen das grundgesetzlich geschützte Recht auf Selbstbestimmung. Das sieht auch der Europarat so. Und deswegen fordert der Europarat schon seit 6 Jahren die Mitgliedsländer dazu auf, dass sie ihre Gesetze entsprechend anpassen. Und das werden wir jetzt in dieser Legislaturperiode tun.
Und weil du für dich entschieden hast, diese Befragungen, dieses zu Psychologen gehen, an diesem Prozess mitwirken und sich so komplett offen zu legen und sich zu entblößen, hast du gesagt, du machst da so lange nicht mit, wie das notwendig ist?
Richtig. Ich möchte, dass kein Mensch mehr dieses entwürdigende Verfahren durchlaufen muss. Und dafür setze ich mich ein. Das war auch die Triebfeder, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Und ich kriege es einfach nicht fertig, mich wirklich für eine grundgerechtskonforme Reform und Abschaffung des transsexuellen Gesetzes einzusetzen und gleichzeitig dieses entwürdigende Verfahren über mich ergehen zu lassen. Und das war der Grund, warum ich bis heute meine Personenstandsänderung leider noch nicht vollzogen habe, was mir im Alltag aber dann entsprechend Schwierigkeiten macht. Diese Phase durchläuft jeder Mensch und deswegen habe ich allergrößtes Verständnis für alle Menschen, die so schnell wie möglich ihre Personenstandsänderung vornehmen lassen, damit es endlich vorbei ist, weil es einfach total demütigend ist, wenn man in Alltagssituationen seine Legitimität unter Beweis stellen muss. Zum Beispiel in der heutigen Zeit einen Corona-PCR-Test. Müssen Sie Ihren Personalausweis vorlegen? Das wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit zunehmen. Und für mich wird das keinen Spaß bedeuten, wenn ich in Zukunft in Gaststätten im ÖPNV nicht nur mein Impfzertifikat, sondern auch meinen Personalausweis zur Authentifizierung vorlegen muss, weil ich dann gegenüber wildfremden Menschen, denen das überhaupt nichts angeht, in demütigen Situationen unter Beteiligung unbetroffener Dritter meine Transgeschlechtlichkeit erklären muss.
Letzte Frage zum Thema Fortschritt. Ich habe den Koalitionsvertrag durchgeguckt zum Thema Homöopathie und dem Umgang damit. Da steht gar nichts drin. Hättest du dir da eine Änderung erhofft, wie sich Krankenkassen oder wie öffentliches Geld mit Homöopathie miteinander zusammenhängen und umgehen?
Also da kochen ganz schnell die Emotionen hoch bei diesem Thema und ich finde, wenn jemand homöopathische Mittel anwenden will, dann sollte es machen, aber nicht auf Kosten der Krankenkassen. Gleichwohl bin ich aber wirklich dafür, dass man da zwischen Naturheilkunde und Homöopathie unterscheiden muss. Und da wird oftmals beides in einen Topf geschmissen und pauschal abgelehnt. Und ich finde, da muss man differenzieren, aber homöopathische Arzneimittel auf Krankenkassen geht meiner Meinung nach gar nicht.
Hat dir das gefehlt im Koalitionsvertrag oder hast du gesagt, naja, es gab jetzt Wichtigeres?
Also es sind noch viele Punkte, wo man auch nochmal detaillierter werden hätte können, aber ich glaube, das ist dann auch irgendwann den Kompromiss zwischen wirklich detailliert alles erklären und wirklich sozusagen alles nagelfest machen und noch ein halbwegs handelbaren Umfang, dass man nicht alles, was wünschenswert gewesen wäre, auch in Punkt und Komma festhält.
Das nächste Thema, zu dem wir jetzt kommen, ist die Pandemiebekämpfung. Und da steht im Koalitionsvertrag drin, wir werden das Krisenmanagement der Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie neu ordnen und so weiter und so fort. Es wird aber nicht so genau erklärt, was jetzt wie. Also es soll ein neues Expertengremium mit Experten und Expertinnen geben, interdisziplinär besetzt. Was muss sich aus deiner Sicht jetzt da im Umgang mit dieser Pandemie als erstes ändern?
Also ganz dringend müssen wir das Infektionsgeschehen wieder deutlich bremsen. Und dazu gehört ganz dringend eine deutlich höhere Impfquote und eine entsprechende Kontaktreduzierung, weil an oberster Stelle einfach stehen muss, dass wir das Gesundheitssystem vor einem Kollaps bewahren. Und da sind ganz viele Punkte zu tun. Es ist momentan ja so, dass ganz viele Menschen, die auf einen Impfstoff warten, gerade keinen bekommen. Ich kenne einige über 80-jährige Menschen, die auf die Boosterimpfung warten und einen Termin im Januar haben. Ich kenne Jugendliche, die sich gerne impfen würden, aber der Hausarzt sagt, alles dicht und vor Januar kann er keine Termine mehr vergeben. Hier muss die entsprechende Infrastruktur ausgebaut werden, und zwar ganz schnell, und die Impfstoffe im ausreichenden Umfang zur Verfügung gestellt werden.
Ich bin gestern über den Nürnberger Christkindlesmarkt gelaufen, weil ich mit den Marktleuten gesprochen habe gestern, die da alles wieder abgebaut haben, weil eben ja die bayerische Staatsregierung hat ja alle Weihnachtsmärkte jetzt abgesagt. Das waren echt gebrochene Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die wirklich gedacht haben, sie können aufmachen unter ganz neuen Bedingungen. Also vorher waren ja 200 Buden in Nürnberg auf einem Platz. Jetzt wären es 130 an vier verschiedenen Orten gewesen. Wie stehst du zu dieser Absage des Christkindlesmarkts in Nürnberg?
Das ist extrem bitter, wie so viele andere notwendige Entscheidungen, dass Diskotheken entsprechend wieder schließen müssen, Sperrstunden. Aber wir kommen ohne eine Kontaktreduzierung einfach nicht runter mit dem Infektionsgeschehen. Das kann man da sagen, so, wir hätten mehr impfen müssen oder die Testzentren hätten nicht geschlossen werden dürfen in Bayern. Ja, da ist im Krisenmanagement der Staatsregierung in den letzten Monaten auch einiges schief gelaufen, aber es hilft nichts. Wir müssen jetzt das Infektionsgeschehen wieder einbremsen, und bevor wir wieder einen kompletten Lockdown für alle machen, und ich glaube, da müssen wir und da können wir aus der Corona-Krise wirklich viel lernen, und nicht nur jetzt auf das Handeln der vierten Welle, sondern generell für andere politischen Herausforderungen, dass die Natur nicht verhandelt, dass wir mit politischen Entscheidungen Naturgesetze nicht außer Kraft setzen. Das gilt für Pandemien genauso wie für das Thema Klimakrise und Erderhitzung. Und dass es verheerend ist, aus Angst vor harten Entscheidungen oder aus Angst vor Widerständen harte Entscheidungen auf die lange Bank zu schieben, weil es dann am Ende noch viel, viel schlimmer wird. Das haben wir im letzten Herbst gesehen, dass wir mit den politischen Maßnahmen immer nur stückchenweise eigentlich hinter der Pandemiewelle hinterhergetappt sind. Und letztendlich war es verdammt langer, harter Winter für uns alle, für die gesamte Gesellschaft.
Weil du gesagt hast, dieses harte Entscheidung, dass man vor denen Angst hat, weil es dann vielleicht Leute gibt, die dagegen sind. Im Koalitionsvertrag kommt das Wort Impfpflicht nicht vor. Da steht nur einen umfassenden Impfschutz vorantreiben. Wie stehst du zur Impfpflicht?
Also ich finde, dass wir die Debatte brauchen, insbesondere Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Aber ich habe vorhin schon gesagt, dass wir bei der Pandemiebekämpfung wirklich generalstabsmäßig vorgehen müssen. Und da ist der erste Schritt vor dem zweiten zu machen. Und momentan stellt sich für mich die Debatte für allgemeine Impfpflicht gerade noch gar nicht, weil wir noch nicht einmal die Logistik haben, um alle bereitwilligen impfen zu können, und zwar schnell. Und wenn ich mir die Situation wirklich von Risikogruppen ansehe, die jetzt noch verdammte lange 6-8 Wochen auf die Boosterimpfung warten müssen, jetzt im Winter, dann sind das für mich die Aufgaben der nächsten Wochen, worum wir uns kümmern müssen, um auch mit der Impfquote entsprechend voranzukommen. Parallel dazu die Diskussion für Impfpflicht Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Und es ist nicht nur einfache Entscheidung, ja oder nein, Bauchgefühl, sondern sowas muss entsprechend auch juristisch begründet werden. Und das ist nicht ganz trivial. Das haben wir auch in den letzten Monaten gesehen, dass entsprechende Grundrechtseinschränkungen auch sehr wohl juristisch begründet werden müssen. Sonst haben sie vor unseren Gerichten keinen Bestand.
Wie stehst du persönlich denn zu einer Impfpflicht?
Wie stehe ich persönlich zu einer Impfpflicht? Ich glaube, dass man in den letzten Jahren und Jahrzehnten in unserer Gesellschaft verdammt viel Augenmerk auf die individuelle Freiheit gesetzt haben und ziemlich wenig auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und dass individuelle Freiheit für mich auch persönlich ein verdammt hohes Gut ist, aber dass das dann auch irgendwo Grenzen hat. Und bei der Pandemiebekämpfung jetzt bei Corona muss man halt einfach sehen, dass individuelle Entscheidungen unter Umständen die Gesundheit aller gefährden. Und da muss man halt einfach, sollte man vielleicht in die Vergangenheit sehen, um das entsprechend auch als Gesellschaft abzuwägen. Wenn wir uns nur die Bekämpfung der Kinderlähmung anschauen, da galt in Ostdeutschland diese Krankheit schon lange als ausgestorben, während in Westdeutschland immer noch Tausende von Kindern erkrankt sind und nicht wenige gestorben. Der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland war, dass es damals in Ostdeutschland eine allgemeine Impfpflicht gab.
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt? Der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Wie, weil du sagst, dieses Individualistische gegen das Gesamtgesellschaftliche. Wie verbindest du oder in welches Verhältnis würdest du den Ausspruch My Body, My Choice, also mein Körper, meine Entscheidung, zu einer Impfpflicht sehen?
Das zum Beispiel bei reproduktiver Selbstbestimmung, Schwangerschaftsabbruch und im Unterschied zum Impfpflicht, der Unterschied ist, dass beim Thema Impfen ich mit meiner Entscheidung oder dass Menschen mit ihrer Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, eben damit auch das Risiko für alle anderen erhöhen. Und da ist der entsprechende Unterschied. Und ich meine, wir haben genügend Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen sich nicht impfen lassen können. Und wir bekommen diese Herdenimmunität eben nur mit entsprechend hohen Impfquote. Und deswegen kann es am Ende unter Umständen eben nicht allen frei überlassen sein, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht.
Wir müssen auch noch über das Klima sprechen. Du als Forstwirtin gelernt und studiert. Wie sieht der Klimawandel in den Nürnberger Wäldern aus? Kannst du da mal erklären, wie sich das schon hier verändert hat?
Dramatisch. Und unsere Wälder sind da sehr verdammt guter Gradmesser für das, was uns bevorsteht. Und da leben wir auf wirklich ein gesegneten Stück Boden in einem Breitengrad, wo im Vergleich zu vielen anderen Regionen die Auswirkungen der Erderhitzung sich noch einigermaßen in Grenzen halten werden. In vielen anderen Ländern, Bangladesch, Vietnam, wo mit Anstieg des Meeresspiegels von nur wenigen Metern Millionen Menschen ihre Heimat verlieren werden, werden wir die Auswirkungen bei weitem nicht so dramatisch erleben, aber der Klimawandel verursacht bereits jetzt hier und heute in der deutschen Forstwirtschaft volkswirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe. Dass Bäume absterben, weil ihnen einfach das Wasser ausgeht, weil es ihnen zu heiß und zu trocken wurde, dass sich Schädlinge vermehren, Massenkalamitäten und private Waldbesitzer wirklich vor der Vernichtung ihrer Existenz stehen und wir hier enorme Herausforderungen haben, unsere heute noch meistens nadelholzdominierten Forste in stabile, artenreiche Mischwälder umzubauen. Aber für den Waldschutz werden wir an vorderster Stelle wirklich unsere Klimaschutzziele einhalten müssen. Und zwar schnell und konsequent, weil mit der entsprechenden Erderwärmung, die uns bevorsteht, wenn wir das Ziel nicht erreichen, eine geregelte Wald- und Forstwirtschaft in Deutschland, so wie wir sie heute kennen, nicht mehr möglich sein wird.
Was erwartest du da konkret von Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaminister? Das ist ja, ich finde das nämlich ganz interessant, weil du gesagt hast, Forstwirtschaft. Ich hatte, bis ich meine Försterin hier in Erlangen, die für den Mailwald zuständig ist, getroffen hatte, hatte ich so ein romantisches Bild vom Wald. Weißt du, ich habe gedacht, dass Wälder Natur sind. Aber eigentlich sind ja die Wälder, die wir hier kennen, das sind Unternehmen quasi, ne? Also das sind ja Kulturlandschaften, das sind Rohstofflieferanten, die der Mensch ganz gezielt so angelegt hat. Und deswegen finde ich dieses Zusammenwirken im Wirtschafts- und Klimaministerium auch total interessant, weil ich glaube, dass das natürlich total Sinn macht, beides zusammenzudenken. Was erwartest du da eben von Robert Habeck an dieser Stelle?
Also ich finde das ist ein echtes Schlüsselministerium, Klima und Wirtschaft zusammenzulegen, weil wir, also das eine wird ohne das andere nicht gehen. Wir werden ohne Klimaschutz unsere natürlichen Lebensgrundlagen aufs Spiel setzen und den wirtschaftlichen Wohlstand auch massiv gefährden. Auch das Zusammenleben, das globale Zusammenleben, das werden enorme globale Krisen entstehen durch zunehmenden Wassermangel, Dürre und Hungersnöte etc. Und auf der anderen Seite werden wir den wirtschaftlichen Wohlstand nicht erhalten und gleichzeitig den Klimaschutz auch umsetzen können, wenn die Wirtschaft nicht mitzieht. Wir brauchen dafür eben entsprechende neue Technologien, auch die große ökologische Transformation der Wirtschaft. Und beides zusammengedacht erweckt für mich wirklich die große Chance, diese Existenzfrage, und nichts Geringeres als das ist es letztendlich, das Thema Klimaschutz und Erhalt unseres Wohlstandes zusammenzubringen. Und da sehe ich gerade in CO2-neutralen Technologien wirklich große Chancen auch für den Industriestandort Deutschland. Und deswegen finde ich das eine sehr, sehr gute Kombination.
Hast du schon, um Klimaschutz und Wirtschaft auch selber zusammenzubringen, in ein klimaneutrales Cannabis-Startup investiert?
Nee, also in Cannabis-Startup habe ich noch nicht investiert. Soweit sind wir ja auch noch nicht. Aber du möchtest jetzt auf das Thema Cannabis-Legalisierung kommen. Und ich meine, genauso ruhig und sachlich, wie wir die Koalitionsverhandlungen geführt haben und genauso geräuschlos und selbstverständlich hier die Einigung zu einer Cannabis-Legalisierung in den Koalitionsvertrag Eingang gefunden hat, genauso sollten wir das auch umsetzen. Wir haben jede Menge große politische Herausforderungen. Wir haben über ganz, ganz viel gesprochen. Aber beim Thema Cannabis, finde ich, muss man halt einfach akzeptieren, dass Verbote Probleme nicht aus der Welt schaffen. Ich bin nicht dafür, dass sich Menschen zügellos irgendwo die Birne wegknallen, und zwar egal,
ich schon.
Ob mit Alkohol, nicht zügellos. Und da mache ich keinen Unterschied, ob mit Alkohol oder anderen Substanzen. Wir müssen aber auch akzeptieren, dass viele erwachsene Menschen in der Lage sind, einen verantwortungsvollen Umgang mit entsprechenden Substanzen zu praktizieren. Und so wie man jeden Menschen das Recht zugestehen, zum Essen einmal zum Schäufler im Franken Seidler Bier zu trinken oder einen gepflegten Frankenschoppen oder abends auch einmal bei einer Feier etwas ausgelassener den einen oder anderen Drink. Genauso finde ich, sollten erwachsene Menschen die Möglichkeit haben, legal Cannabis zu konsumieren. Aber man muss halt sehen, dass das Verbot erst richtig Probleme geschaffen hat, dass wir mit einer kontrollierten Abgabe an Erwachsene wirklich dafür sorgen, dass gefährliche Beimengungen, Streckungen, die am Schwarzmarkt rumlaufen und wirklich die Gesundheit von Konsumentinnen gefährden, dass wir dieses Problem beseitigen, dass wir auch der organisierten Kriminalität das Wasser abgraben und für echten Jugendschutz sorgen können, weil der Dealer um die Ecke sich eben um den Jugendschutz und die Volljährigkeit überhaupt nicht schert. Und letztendlich schaffen wir mit einer entsprechenden Entkriminalisierung auch wirklich notwendige Kapazitäten bei Polizei und Justiz, damit sie sich wirklich um echte Gewaltverbrechen, zum Beispiel Hate Crime, egal ob offline oder online, Rassismus und Extremismusbekämpfung oder Wirtschaftskriminalität kümmern können.
Warum? Weil ich teile das, was du gesagt hast, weil natürlich, wenn wir uns Studien anschauen, auch Erfahrungen in anderen Ländern und mit führenden Suchtforscherinnen und Forschern sprechen, die sagen alle, verbieten bringt nichts. Die Menschen tun es eh. Und dann ist die Frage, wenn ich ein Interesse als Staat habe, meine Bürgerinnen und Bürger zu schützen oder denen das möglichst beste Leben zu ermöglichen, dann eben ja ein aufgeklärtes und ein selbstbestimmtes und ein auch dann von Beimengen, wie du es beim Cannabis gesagt hast, freies Leben, wenn sie es ja sowieso schon nehmen. Warum reden wir aber dabei dann nur über Cannabis?
Ich glaube, weil es mit der am weitesten verbreitetste illegale Substanz ist und die wahrscheinlich deutlich harmloseste. Ich glaube, dass wir, aber so lese ich auch den Koalitionsvertrag, wirklich einen entsprechenden Umgang mit Suchterkrankungen führen müssen. Das eben nicht darum geht, einfach das Zeug freizugeben und die Augen zu verschließen gegenüber problematischen Umgang, sondern dass eben das natürlich auch dazu gehört, dass wir Prävention leisten, wirklich gegenüber allen Suchtmitteln, auch den heute schon legalen. Und wenn wir uns anschauen, Nikotin, Koffein, Alkohol sind für enorm viele Erkrankungen und Tote auch jedes Jahr mitverantwortlich. Und dass wir suchterkrankten Menschen einfach unsere Hilfe anbieten müssen und dass reine Bestrafung alleine das Problem nicht löst.
Kannst du in blumigen, sehr detailreichen Worten deine schönste Cannabis-Erfahrung mit mir teilen?
Oh je, nee, kann ich nicht.
Weil es keine gab? Oder weil du das nicht erzählen willst?
Nee, da warten wir auf die Legalisierung. Da glaube ich, fehlt mir der Stoff dazu, um hier jetzt blumige Beschreibungen abliefern zu können.
Aber hast du schon mal probiert?
Muss ich das jetzt beantworten?
Auf jeden Fall.
Nee, muss ich nicht.
Sehr gut. Tessa Ganzerer, vielen Dank, dass du bei mir warst. Ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich auf eine neue Bundesregierung und bin gespannt, was die nächsten Wochen und Jahre dabei bringen. Vielen Dank, ein schönes Wochenende dir und bis bald.
Danke, wünsche ich dir auch.
Und wenn Sie mich und die Welt und meine Kolleginnen und Kollegen unglaublich glücklich machen wollen, bewerten Sie uns auf Apple, auf Spotify und überall, wo das geht. Feedback gerne an audio@welt.de und ein schönes Wochenende und bis bald. Es war der schönste Tag in meinem Leben.